Wir haben gestern Abend drei Hauptthemen des ersten Petrusbriefs festgestellt. Hoffnung, Leid, Christus. Hoffnung im Leid wegen Christus. Vers 13 am Anfang des heutigen Abschnitts ist ein Übergangsvers, wo Petrus uns sagt, wie wir die Konsequenzen ziehen sollten. Vers 13, deshalb, wegen allem, was wir bis jetzt gesehen haben, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Eines Tages wird Jesus Christus offenbart werden. Er wird zurückkommen. Er kommt zurück, sichtbar. Er wird offenbart. Jetzt in der Zwischenzeit, sagt Petrus, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die ihr erhalten werdet bei der Wiederkunft Jesu. Es geht noch einmal um die Hoffnung der Herrlichkeit. Setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade, auf diese Herrlichkeit. Und die Frage in diesen Versen heute ist folgende. Ja, das ist schön, wir wollen anders leben. Aber wie sieht das praktisch aus? Wie sollte das in unserer Gemeinde ausschauen? Wie sollte das in meinem Leben ausschauen, dass ich meine Hoffnung ganz auf die Gnade setze, die ich bei der Wiederkunft Jesu bekommen werde? Und Petrus gibt uns einige Antworten auf diese Frage. Zunächst in den Versen 1, also Kapitel 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 3, vier wichtige Prioritäten. Wir werden diesen Abschnitt ziemlich schnell anschauen müssen und dann schauen wir die anderen Verse ein bisschen gründlicher an. Aber zunächst 1, 13 bis 2, 3, vier wichtige Prioritäten für jeden Christen und für jede Gemeinde. Diese vier wichtige Prioritäten werden uns helfen, als Volk Gottes zu leben, so dass andere erkennen, dass wir anders sind. Aber es sind nicht nur Befehle, Gründe sind auch dabei. Ich werde es nie vergessen, mit 16 habe ich Deutschland das erste Mal besucht, um ein bisschen Deutsch zu lernen. Und ich war im Bus und vor mir waren eine Mutter und ihr Sohn. Und ich weiß nicht mehr, was der Sohn gemacht hat, aber die Mutter war nicht zufrieden. Und sie hat ihm gesagt, er soll was anders tun. Und er hat die Frage gestellt, die immer wieder von Kindern gestellt wird, natürlich, warum? Und die Mutter hat sich ziemlich geärgert und hat einfach gesagt, darum! Und ich glaube, das kommt manchmal von Müttern, diese Antwort. Warum? Darum! So geht Gott mit uns nie um. Ist das schlecht, was ich gesagt habe? Ich verstehe die Mütter und ich freue mich, dass ich keine Mutter bin. Oh je, das wird alles aufgenommen. Ich freue mich, dass ich keine Mutter bin und ich habe Verständnis dafür. Aber Gott sagt uns nie, tu das darum. Er gibt uns immer einen Grund, warum wir gehorchen sollten. Wir sollten natürlich gehorchen, weil wir dazu berufen worden sind. Kapitel 1, Vers 2, wir sind zum Gehorsam berufen worden. Kapitel 1, Vers 14, wir sind deswegen Kinder des Gehorsams. Wir wollen Gott gehorchen, weil wir ihn lieben. Aber Gott gibt uns auch Gründe, warum wir ihm gehorchen sollten. Schauen wir uns jetzt diese vier Prioritäten an, die unser Gemeindeleben prägen sollen. Priorität Nummer 1, seid heilig. Die Verse 14 bis 16. Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Seid heilig. Die Gemeinde Jesu ist schon heilig im Sinne von Kapitel 1, Vers 2. in der Heiligung des Geistes. Wir sind Gottes Eigentum, wir sind Gottes Volk, aber wir sollten dementsprechend leben. Und wir sollten heilig leben. Und Petrus gibt uns einen guten Grund, warum wir gehorchen sollten. Seid heilig, sagt er, weil Gott heilig ist. Vers 16. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Priorität Nummer 2. Lebt vorsichtig. Lebt vorsichtig. Die Verse 17 bis 21. Vers 17. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Lebt vorsichtig. Ich meine damit, denkt darüber nach. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wie ihr lebt. Überlegt einmal, wie soll ich als Christ leben? Wie sollten wir als Volk Gottes leben? Wir sind Fremdlinge, Vers 17, das haben wir schon in Vers 1 gesehen, das ist ein sehr wichtiger Begriff in diesem Brief. Und wir sollten in Furcht wandeln. Das heißt nicht, dass wir Angst vor dem jüngsten Gericht zu haben brauchen, überhaupt nicht. Aber wir sollten sowieso Angst haben, dass wir unseren himmlischen Vater verletzen. Wie kann ich am besten leben, so dass ich meinem Vater eine Freude bereite? Lebt vorsichtig. Und den Grund lesen wir in den Versen 18 und 19. Lebt so, weil ihr den Preis kennt, der für euch bezahlt worden ist. Vers 18. Denn, dieses Wort noch einmal, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Sein Blut reinigt mich und deswegen möchte ich für ihn leben. Priorität Nummer 3, die Verse 22 bis 25, liebt einander. Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam noch einmal, gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend von Herzen. Liebe. Ein wesentliches Kennzeichen der Gemeinde Christi ist die Bruderliebe. Und wir sollten uns wirklich lieben, sagt Petrus, aus ganzem Herzen, mit Begeisterung, anhaltend. Und Liebe, das wissen wir alle, glaube ich, ist sehr oft eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ich werde meine Geschwister in der Gemeinde lieben. Nicht nur diejenigen, die mir sympathisch sind. Nicht nur diejenigen, die mich gern haben, die so einen guten Geschmack haben, sondern jeden in der Gemeinde. Auch die, die mich ein bisschen anzipfen. Jesus sagt uns, dass diese Liebe sehr wichtig ist in der Gemeinde. Wir kennen die Verse fast auswendig. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 34 und 35. Und Petrus sagt uns, warum wir einander so lieben sollten. Vers 23. Denn, noch einmal, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir sind neue Menschen geworden. Wir sind wiedergeboren. Durch das lebendige und ewige Wort Gottes sind wir wiedergeboren worden. Wir sind anders und deswegen sollten wir so anders leben. Seid heilig. Lebt vorsichtig. liebt einander. Und die vierte Priorität, Kapitel 2, die ersten drei Verse, seid begierig. Seid begierig. Vers 2. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das ist ein Satz in Vers 2, der sehr schwierig zum Übersetzen ist. Das Wort vernünftig in der Elberfelder Bibel ist im Griechischen logikos. Das steht unten in der Fußnote, wenn du eine Elberfelder Bibel hast. Und logikos hat mit Logos zu tun. Und Logos bedeutet Wort. Das heißt, ich denke, die richtige Übersetzung von Vers 2 ist, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und das würde auch zum Zusammenhang passen. Ich lese die Verse 24 und 25 aus dem ersten Kapitel vor. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Es geht um das Wort Gottes. Er sagt, durch das Wort Gottes seid ihr wiedergeboren worden. Jetzt seid begierig danach. Verlangt diese Milch. Warum? Nicht darum, sondern weil wir dadurch wachsen als Christen. Vers 2. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Wachstum ohne das Wort Gottes gibt es nicht. Wachstum als Christ ohne die Bibel in meinem Leben wirken zu lassen, gibt es nicht. Und das bedeutet, dass die Bibellehre in der Gemeinde entscheidend ist. Ob die Gemeinde gesund ist. Das bedeutet, dass Gemeindeleiter eine Verantwortung dafür haben, dass die Bibellehre gesund ist. Vier Prioritäten. Seid heilig, lebt vorsichtig, liebt einander, seid begierig. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei uns aus in unseren Gemeinden? Wir dürfen nicht einfach sagen, ja, das ist sehr wichtig, das stimmt. Wir müssen was tun. Wir sind zum Gehorsam berufen worden, Kapitel 1, Vers 2. Wir sollten gehorsame Kinder sein, Kapitel 1, Vers 14. Wie sieht's bei uns aus? Sind wir in unseren Gemeinden Vorbilder, was diese vier Prioritäten betrifft? Schauen andere Christen uns an und denken, so möchte ich sein. Wollen wir Vorbilder sein für die Gemeinde? Jetzt kommen wir im zweiten Abschnitt zu den Versen 4 bis 10. Die Verse 4 bis 10 im zweiten Kapitel, wo es um eine wichtige Beziehung geht. Eine wichtige Beziehung. Es gibt nur eine wichtigste Beziehung fast. Es gibt eine wichtige Beziehung. Das ist die allerwichtigste. Diese vier Prioritäten, die wir uns angeschaut haben, wir können sie nicht in die Praxis umsetzen, wenn wir diese allerwichtigste Beziehung nicht pflegen. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir ihn nicht immer wieder, immer besser kennenlernen, dann geht es gar nicht, dass wir diese vier Prioritäten wirklich in die Praxis umsetzen können. Und Petrus verwendet einige Bilder in den Versen 4 bis 10, die diese Beziehung veranschaulichen sollen. Und die zwei wichtigsten Bilder sind in Vers 5 zu sehen. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Die zwei Bilder, lebendige Steine und heilige Priester. Das erste Bild in den Versen 4 bis 8, lebendige Steine. Das ist ein sehr seltsames Bild, oder? Ich meine, es ist eh klar, ein Stein ist tot. Aber hier geht es um lebendige Steine. Wir sind natürlich alle tot, wenn wir Jesus nicht kennen. So taucht die Frage auf, wie können wir zu lebendigen Steinen werden? Und die Antwort ist in Vers 4. Zu ihm kommend, im Zusammenhang ist das Jesus, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Jesus ist der lebendige Stein. Er ist der lebendige Stein schlechthin. Er hat Leben, er ist Leben und nur Jesus kann letztlich Leben schenken. Leben ohne Jesus gibt es letztlich nicht. Aber wir müssen zu ihm kommen. Anfang von Vers 4, zu ihm kommend. Nicht nur einmal, sondern immer wieder zu ihm kommend. Es geht hier um eine Begegnung, um ein Kennenlernen, um eine Beziehung, die gepflegt werden muss. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein. Alles in der Gemeinde hängt von dieser Beziehung ab. Aber natürlich kommt es darauf an, wie man auf Jesus reagiert. Vers 4 zeigt uns zwei Einstellungen zu Jesus. Du kannst entweder sagen, der Stein ist kostbar, oder du kannst ihn verwerfen. Aber wenn ich Gottes Stein ablehne, lehne ich alles ab, was Gott mir schenken will. In Vers 4 steht, bei Gott aber auserwählt kostbar. Es geht weiter in Vers 6, was Gott über Jesus meint. Vers 6, es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Petrus zitiert aus Jesaja 28, Vers 16. Und es wäre gut, das kurz anzuschauen, bitte. Jesaja 28, Vers 16. Ich lese ab Vers 14. Jesaja, Kapitel 28, ab Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, beherrsche dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geisel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Darum so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Es ist ein Stein, ein kostbarer Stein, ein Eckstein, und der ist felsenfest gegründet. Alles ist ein Durcheinander im Volk Gottes, aber Gott greift ein in seine Gnade. Er will was machen. Und die Antwort auf diese Situation, auf dieses Durcheinander, ist dieser Stein. Die Antwort ist Jesus. Zion in der Bibel bedeutet immer das Volk Gottes. Ich lege im Volk Gottes, für das Volk Gottes, einen Eckstein. Und dieser Eckstein ist auserwählt und kostbar. Ich glaube, wir wissen es. Der Eckstein prägt den Grund und das ganze Gebäude. Alles hängt vom Eckstein ab. Und derjenige, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Im hebräischen Text von Jesaja 28, Vers 16 heißt es wortwörtlich: Wer glaubt, wird nicht davon eilen. Er wird nicht ängstlich davon eilen müssen. Er wird nicht Angst zu haben brauchen. Das heißt, wer an Jesus glaubt, braucht nicht ängstlich zu sein, weil der feste Grund gelegt ist, felsenfest. Du wirst vielleicht manchmal auf dem Felsen zittern, aber der Stein zittert nie unter dir. Wir zittern auf dem Stein. Was macht? Überhaupt nichts. Der Stein zittert nie unter uns. Und dieser lebendige Stein schenkt sein Leben jedem anderen Stein. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind lebendige Steine, weil er der lebendige Stein ist. So dass ich und du, wir heute, so dass wir sagen können: Ich bin ein lebendiger Stein. Ich bin ein lebendiger Stein mit einer lebendigen Hoffnung. Ich bin lebendig. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir Folgendes in Vers 7 lesen: Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Ich finde es schön, dass Petrus nicht nur schreibt: Euch, die glaubt, ist er kostbar. Er ist die Kostbarkeit schlechthin. Nichts Kostbareres als dieser Jesus. Kostbarer als Silber und Gold, kostbarer als mein Auto, kostbarer als das Heiraten, kostbarer als meine Wohnung, kostbarer als mein Job. Er ist mir die Kostbarkeit. Lebendige Steine lieben den lebendigen Stein. Christen lieben Jesus. Aber es gibt auch eine negative Meinung über Jesus. Wie lehnt man Jesus ab? Vers 7, die zweite Hälfte des Verses. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Wie lehnt man Jesus ab? Indem man sagt: Ich werde nicht an ihn glauben. Und Petrus zitiert aus Psalm 118, Vers 22. Die Bauleute, sie kommen, sie schauen sich die Steine an und sie werfen diesen Stein als unbrauchbar weg. Den braucht man nicht. Den kann man nicht brauchen. Und genau das haben die Juden mit Jesus gemacht. Das hat er selber gesagt, Matthäus 21. Und genau das machen viele Leute heute. Den Jesus brauche ich nicht. Und es ist nicht nur schade, dass solche Leute nichts mit Jesus zu tun haben wollen, es ist tödlich. Vers 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das ist Jesaja 8, Vers 14. Ein Fels des Ärgernisses ist eine Falle. Jesus ist der Felsen, an dem Menschen zu Schanden werden, die an ihn nicht glauben wollen. Und merken wir das in Vers 8? Sie glauben nicht, weil sie nicht gehorchen wollen. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. Das Hauptproblem des Menschen ist nicht ein intellektuelles Problem, sondern ein moralisches Problem. Nicht so sehr, dass wir etwas nicht verstehen, vielmehr, dass wir Rebelle sind. Wir wollen es nicht wahrhaben. Ich habe einmal mit einem Studenten in England gesprochen und er ist mit vielen Einwänden gekommen gegen das Evangelium. Warum das und warum das und das kann nicht wahr sein, Wahl, und warum glaubst du das? Und wir haben ein paar Stunden lang miteinander geredet. Und dann habe ich gedacht, ich frage mich, ob das wirklich ehrlich ist, diese ganzen Fragen. Und ich habe gesagt, stellen wir uns vor, ich habe einen neuen Computer da vor mir und dieser Computer ist so wunderbar, er kann jede Frage beantworten. Und wir schieben deine ganzen Fragen in den Computer hinein und der Computer erbricht die Antworten auf der anderen Seite. Und du liest die Antworten durch und du bist total zufrieden. Jede Frage ist perfekt beantwortet worden. Würdest du dann Christ werden? Und es war erstaunlich, er hat gar nicht überlegen müssen. Er hat gesagt, nein, sicher nicht. Dann habe ich gesagt, du, red mal über was anderes, red mal über Fußball. Red mal über die Politik, aber wir brauchen nicht über Gott zu reden. Dein Problem ist nicht, dass du Fragen hast, wofür du keine Antwort hast. Dein Problem ist, du willst es nicht wahrhaben. Vorurteil. Solche Menschen sind dem Mann ähnlich, der überzeugt ist, dass er tot ist. Und er besucht verschiedene Ärzte und er sagt, ich bin tot. Und kein Arzt glaubt ihm. Und er geht zum letzten Arzt und der Arzt sagt, ja, bitte lesen Sie diesen Satz vor aus meinem medizinischen Fachbuch und sagen Sie mir, ob das stimmt. Und der Mann liest den Satz vor, tote Menschen bluten nicht. Und er sagt, ja, ich meine, es steht im medizinischen Fachbuch, es muss stimmen, tote Menschen bluten nicht. Und der Arzt sagt, ja, bitte machen Sie so. Und er nimmt eine riesige Spritze und er sticht ihn mehrmals durch den Arm. Und es ist Blut überall. Und der Mann schaut seinen Arm an und sagt, das ist erstaunlich, tote Menschen bluten doch. Und das kann sehr oft vorkommen. Es ist mir egal, was wahr ist. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es darf nicht wahr sein. Und Gott hat es bestimmt, dass Menschen sich stoßen, indem sie der guten Nachricht nicht glauben. Vers 8, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Aber bleiben wir bei uns. Christen sind lebendige Steine. Und wir werden gemeinsam zu einem geistlichen Haus, Vers 5, zu einem Tempel Gottes. Es ist eine wunderbare Zukunft. Eines Tages wird dieses Haus fertig sein. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Schon wieder. Aber die Voraussetzung ist am Anfang von Vers 4. Zu ihm kommend. Bist du gekommen? Ja, ich bin Christ, natürlich bin ich gekommen. Aber hier steht es, ich habe schon gesagt, es steht zu ihm kommend. Das ist etwas, was immer wieder wiederholt werden muss. Immer wieder zu ihm kommend. Bist du heute zu Jesus gekommen? Ich meine nicht nur in der stillen Zeit. Es ist möglich, stille Zeit zu machen, ohne zu Jesus zu kommen. Es kann rein oberflächlich sein. Wollen wir zu Jesus kommen? Jetzt! Ich kann ganz bewusst zu Jesus kommen, während ich da sitze. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein. Wir sind lebendige Steine. Und zweitens, das zweite Bild in den Versen 9 und 10, wir sind heilige Priester. Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Deswegen baut Gott dieses Haus, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Und ich finde Vers 5 wunderbar. Jeder Stein ist ein Priester. Jeder Christ ist Priester, weil jeder Christ Zugang zum Vater hat. Ich brauche keinen anderen Priester, weil ich den hohen Priester kenne. Jesus, der für mich gestorben ist. Wir sind heilige Priester. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Der Vers 9 ist eine Anspielung auf einen Vers im zweiten Buch Mose, den wir gestern kurz angeschaut haben. 2. Mose, Kapitel 19, Vers 6. Das Volk Israel steht vor dem Berg Sinai. Kapitel 19, Vers 6 im zweiten Buch Mose. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das bezieht sich auf die Juden, aber hier bezieht es sich auf das ganze Volk Gottes, auf das neue Volk Gottes, auf die Gemeinde. Wir sind Gottes Volk. Wir sind heilige Priester. Schaut, wie Gott uns einschätzt. Wie er uns schätzt, wie er uns liebt. Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid eine heilige Nation. Ich glaube, er könnte es nicht klarer sagen, oder? Ich liebe euch. In Vers 7 haben wir gesehen, dass Jesus mir kostbar ist. In Vers 9 sehe ich, dass ich Jesus kostbar bin. In Vers 9 am Anfang ist kein vielleicht, ist kein, wenn du genug leistest. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid eine heilige Nation. Es geht noch einmal um eine bedingungslose Liebe. Ich habe mit einer Studentin in Klagenfurt gesprochen. Sie ist Christ und sie hat mir gesagt, ich habe überhaupt keine Gaben. Und ich habe mit ihr ein bisschen geredet und dann habe ich gedacht, ich frage mich, was sie denkt über Gottes Liebe zu ihr. Und ich habe ihr gesagt, darf ich dir eine Multiple-Choice-Frage stellen? Und sie hat gelächelt und gesagt, ja, gern. Und ich habe gesagt, wenn Gott an dich denkt, was ist seine Hauptreaktion, wenn er an dich denkt? 4 Möglichkeiten. Frust, Ärger, Freude, Zorn. Und sie hat gelächelt und gesagt, ja, ich weiß, was du meinst, was ich sagen sollte. Und ich habe gesagt, aber du kannst das nicht nachempfinden. Und sie hat gesagt, na richtig. Und dann haben wir ein bisschen weiter geredet. Dann auf einmal habe ich gedacht, Moment, was denkt sie, dass ich für die richtige Antwort halte? Ich habe gesagt, was denkst du, dass ich für richtig halte? Und sie hat gesagt, ja klar, Frust, oder? Und der Grund, warum sie Frust nicht gesagt hat, ist, dass sie überzeugt war, wenn immer Gott an mich denkt, ärgert er sich. Einfach weil sie versagt hat, denkt sie, dass Gott sich ärgert, Aber Vers 9 sagt uns ganz klar, Gott freut sich. Das ist eine bedingungslose Liebe. Weil Gott ein Wunder in uns gewirkt hat, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Es geht noch einmal um Barmherzigkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Kapitel 1, Vers 3. Kapitel 1, Vers 3, Barmherzigkeit. Kapitel 2, Vers 10, Barmherzigkeit. Das ist ein Zeichen, dass das der erste große Abschnitt ist in diesem Brief. Aber wozu? Wozu sind wir Priester? Damit wir Opfer bringen können. In Vers 5 heißt es, dass wir als heilige Priester Gott durch Jesus Christus geistliche Opfer bringen. Und in Vers 9 wird es ein bisschen erklärt, was diese Opfer sind. Vers 9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er hat uns aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht geholt. Damit wir der ganzen Welt erzählen, wie wunderbar dieser Gott ist. Wenn wir von diesem Gott und von seiner Liebe begeistert sind, werden wir von ihm reden wollen. Deswegen gibt es die Gemeinde. Deswegen sind wir heilige Priester, damit die ganze Welt das erfahren kann, wie wunderbar unser Gott ist. Und wir haben dieses Privileg, das weiter zu sagen. Wenn immer Christen über das Erbarmen Gottes staunen, wollen sie dieses Opfer bringen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Römer Kapitel 12, Vers 1. Es geht um Hingabe. Hingabe, so dass die ganze Welt sehen kann, wir sind anders. So dass andere, die Gott noch nicht kennen, anfangen, sich die Frage zu stellen, warum sind sie anders? Könnte es doch wahr sein, diese Botschaft, die sie weitergeben wollen? Hingabe in jedem Bereich meines Lebens, im Gebet, was mein Geld betrifft, was meinen Beruf betrifft, in der Familie. Heilige Priester wollen ganz für Jesus da sein, damit die Welt erkennt, wie wunderbar Gott ist. Fühlst du dich überfordert? Fühlen wir uns schwach angesichts dieser Verantwortung? Die Antwort ist Jesus. Vers 4, zu ihm kommend. Das ist immer die Lösung, zu ihm kommend. Ich fühle mich schwach, zu ihm kommend. Und wir können jetzt zu Jesus kommen. Ich freue mich immer über die Linzertorte, wenn ich in Mittersill bin. Im Kiosk am Abend, das ist eine besondere Freude. Und unser Leben ist wie eine Linzertorte. Und sehr oft haben wir verschiedene Stücke. Wir haben ein Stück für den Beruf, ein Stück für die Freizeit, ein Stück für die Gemeinde, ein Stück für Hobbys und ein Stück für Gott. Und manchmal, wenn wir so eine Stelle lesen, so wie die heutige Stelle, denken wir nachher, ich muss Gott ein größeres Stück geben. Aber ihr wisst schon, was ich sagen werde. Er will kein größeres Stück. Er will die Torte. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns noch einmal eine kurze Zeit, wo wir allein mit dem Herrn reden können. Und dann werde ich beten. Danke, dass wir lebendige Steine sind. Danke, dass wir heilige Priester sind. Herr Jesus, wir wollen jetzt ganz bewusst zu dir kommen. Wir bitten dich, dass du unser Leben und unser Gemeindeleben dazu verwendest, dass die Welt sieht, wie wunderbar du bist. Danke, dass du barmherzig bist. Wir preisen dich. Amen.